Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Die Zeit der krummen Preise hat heute begonnen und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem 1. Juli 2020. Ja, ab heute gilt der neue Mehrwertsteuersatz, 1,43 Euro zum Beispiel für die Biomilch oder 58 Cent für das Päckchen Backpulver. Da ist Kopfrechnen angesagt, wenn man das ausrechnen will, ob das Geld beim Einkaufen reicht. Und noch eine krumme Zahl wird gerade diskutiert, nämlich 10,45 Euro. So hoch soll der Mindestlohn auf den Tag genau heute in 2 Jahren sein. Mindestlohn, das betrifft momentan 2 Millionen Menschen bei uns in Deutschland, Kellnerinnen, Callcenter-Mitarbeiter, Friseure. Ja, und dieser Mindestlohn, 10,45 Euro, ist das gerecht? Zu wenig oder zu viel?
Die Linken sind einerseits sehr enttäuscht. Sie sagen, dieser Mindestlohn sei nicht armutsfest und auch sichert nicht die Existenz. Es brauche mindestens 12 Euro. Auf der anderen Seite sagen zum Beispiel CDU und CSU, das sei doch schon ein Signal der Wertschätzung. So seien die Lohnsteigerungen eben auch für die Unternehmen vertretbar.
Vera Wolfskämpf, unsere Berlin-Korrespondentin, fasst die Kritik daran heute für uns zusammen. Wir gucken heute auch auf die Pläne von Justizministerin Christine Lambrecht. Sexueller Missbrauch an Kindern soll stärker bestraft werden. Und nicht nur das, sie will eine Reform des Strafrechts.
Wir müssen ein klares Signal an diese Täter senden. Ihr dürft euch, ihr könnt euch nicht sicher sein, sondern da, wo wir können, nehmen wir die Herausforderung an, den Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder zu gewinnen.
Auch das beschäftigt uns. Und wir haben einen Tweet von Debs zum Anlass genommen, ein wirklich wichtiges Thema zu klären, nämlich kann man einen Dampfkochtopf, nachdem er 3 Jahre lang auf dem Balkon stand, einfach so öffnen? Oder fliegt einem das Ganze samt Hühnersuppe, die drin war, um die Ohren? Auch da gibt's heute Hilfe in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt Streit um 10,45 Euro. Das wird der neue Mindestlohn in 2 Jahren sein. Überall dort, wo Mindestlohn gezahlt wird, also zum Beispiel bei Taxifahrern, Callcenter-Mitarbeitern, Arbeitern in der Wäscherei oder Beschäftigten in der Gastro. Die Summe 10,45 hat eine Kommission aus Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften vorgestellt. Und für alle Rechen- und Dreisatzprofis unter uns wiederholt Arbeitsminister Hubertus Heil nochmal, wie es dazu kam.
Die Kommission schlägt vor, den gesetzlichen Mindestlohn in den nächsten 2 Jahren in insgesamt 4 Schritten auf dann am Ende 10,45 Euro zu erhöhen. Zur Erinnerung, der Mindestlohn ist jetzt geltender Rechtslage bei 9,35 Euro. Er soll in insgesamt 4 Schritten steigen, ab dem 01.01.2021 auf 9,50 Euro, ein halbes Jahr später zum 1. Juli nächsten Jahres auf 9,60 Euro, zum 1. Januar dann auf 9,32 Euro, 1. Januar 2022 und ab 1. Juli 22 auf 10,45 Euro.
Und genau dieser Vorschlag sorgt für Kritik. Sprechen wir drüber mit Vera Wolfskämpf, unserer Berlin-Korrespondentin. Vera, alle 2 Jahre berät also diese Kommission, wie der Mindestlohn angepasst werden soll. Hat es zu diesen 10,45 Euro auch eine Begründung gegeben?
Ja, man könnte es ein bisschen so zusammenfassen, mehr geht gerade nicht. Also es ist ja ein Kompromiss zwischen den Arbeitgeberverbänden, die also für die Unternehmen verhandeln, die die Löhne zahlen müssen, und den Gewerkschaften, die dafür kämpfen, dass Menschen von ihrer Händearbeit leben können, auch wenn es im Geringverdienerbereich ist. Und da hat eben einerseits die Arbeitgeberseite gesagt, naja, so ist es eben mit Sicherheit, Planbarkeit und wirtschaftlicher Vernunft das Ergebnis, angesichts auch der Herausforderungen aktuell. Und vom Gewerkschaftsbund hieß es, ist ja immerhin ein gutes Signal, ein deutlicher Schritt zu einem 2-stelligen Mindestlohn.
Und dieser Vorschlag ist dann dem Arbeitsminister Hubertus Heil präsentiert worden. Wie hat der reagiert?
Ja, an sich zufrieden. Also Hubertus Heil ist ja selbst nicht in der Kommission. Er hat gesagt, das ist eine gute Nachricht für die rund 2 Millionen Menschen, die für Mindestlohn arbeiten. Aber er hat auch gesagt, der Mindestlohn, der könne schon noch besser werden. Und er will sich das auch demnächst anschauen. Das wird ja gerade wissenschaftlich ausgewertet, wie der Mindestlohn ankommt, wie er wirkt. Und will dann da spätestens im Herbst ein paar neue Rahmenrichtlinien vorlegen.
Jetzt gibt es Kritik, zum Beispiel Leute, die sagen, das ist zu wenig. Vor allem ausgedacht von Leuten, die das 10-fache verdienen. Oder die Kritik, es ist zu viel, das wird Jobs kosten. Wie sind die Reaktionen in Berlin?
Ja, genau, auch zwischen diesen beiden Polen. Die Linken sind einerseits sehr enttäuscht. Sie sagen, dieser Mindestlohn sei nicht armutsfest und auch sichert nicht die Existenz. Es brauche mindestens 12 Euro und jetzt so eine kleckerweise Steigerung, das sei lächerlich. Auch die Grünen fordern mehr Mindestlohn. Auf der anderen Seite sagen zum Beispiel CDU und CSU, das sei doch schon ein Signal der Wertschätzung. So seien die Lohnsteigerungen eben auch für die Unternehmen vertretbar. Und manch einer, der der Wirtschaft noch etwas näher steht, sagt, das ist trotzdem eine enorme Belastung und schwierig zu tragen für die, die jetzt auch in der Krise gucken müssen, wie es weitergeht.
Was glaubst du da? Hat sich die Corona-Krise auf diese Debatte ausgewirkt?
Ja, definitiv. Also das merkt man eben an den Summen, dass es ja erstmal nur mit Centbeträgen losgeht. Da spielt die Corona-Krise schon eine Rolle, dass die Wirtschaft derzeit unter Druck ist, dass die Unternehmen nicht so genau wissen, wie wird die Auftragslage im Herbst sein. Dass natürlich die Frage ist, wie geht's da weiter? Kaufen die Leute trotzdem ein? Kann man sozusagen seine Produkte loswerden? Über den Mindestlohn verhandeln eben die Arbeitgeber mit den Gewerkschaften und die konnten sich auch erst tatsächlich nicht einigen. Das hat richtig lange gedauert und gestern war die Frage, ob überhaupt noch ein Ergebnis kommt. Und es soll jetzt eben dieser Kompromiss sein in Stufen, dass einerseits die Unternehmen nicht so belastet sind, aber dass auch die mit dem geringen Verdienst, die ja auch gerade in der Corona-Krise es nicht leicht haben, trotzdem ein bisschen besser bezahlt werden.
Lässt sich aus diesem Vorschlag denn ableiten, wohin sich der Mindestlohn entwickeln kann?
Also zumindest hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil diese 12-Euro-Marke aufgegriffen und gesagt, das wäre doch eine Richtmarke, eine gute Orientierung für einen Mindestlohn. Also erst schaut er sich das einerseits wissenschaftlich an, aber er sagt auch, der Mindestlohn muss aufholen. Also wenn wir uns die Durchschnittslöhne anschauen, die sind derzeit doppelt so hoch wie der Mindestlohn. Das ist also schon eine ganz schöne Schere. Und wenn es nach Arbeitsminister Hubertus Heil geht, dann muss die geringer werden. Und da fände es der SPD-Minister Heil nur gerecht, wenn eben Menschen mit ihrer harten Arbeit auch an die Mitte der Gesellschaft herankommen, was bei so einem geringen Verdienst sehr, sehr schwierig ist.
Der gesetzliche Mindestlohn soll schrittweise bis Juli 2022 auf 10,45 Euro erhöht werden. Das empfiehlt die zuständige Kommission einstimmig. Vera Wolfskämpf war das für Deutschlandfunk Nova mit Analysen dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ah ja, das bleibt fast immer bei den neuen Mietern hängen. Wände streichen, tapezieren, ausbessern, renovieren, 90 Quadratmeter Altbau. Na klar, renoviere ich das, wenn ich die Zusage bekomme. So ist es doch. Heute gab es aber einen interessanten Fall am Bundesgerichtshof. Verena von Keitz aus unserem Team. Da ging es darum, ob nicht der Vermieter dazu verpflichtet werden kann, die sogenannten Schönheitsreparaturen in einer Wohnung auszuführen. Wie kam es dazu?
Also es geht um zwei Fälle, in denen Leute in Berlin eine unrenovierte Wohnung gemietet haben und da inzwischen auch schon seit sehr, sehr langer Zeit drin wohnen. Also der eine Fall, da geht es um jemanden, der 1992 in seine Wohnung gezogen ist. Mhm. Und die anderen sind 2002 in ihre Wohnung in Berlin gezogen. Und nun wollen beide Parteien sozusagen, dass ihre jeweiligen Vermieterinnen die Kosten für Schönheitsreparaturen übernehmen, also Wände streichen, ne, alles, was so anfällt, damit die Wohnung irgendwie instand gehalten wird. Der Bundesgerichtshof hat heute mitgeteilt, dass er das Urteil erst in der nächsten Woche verkünden wird, aber schon mal so eine Kompromisslösung angedeutet. Und die geht in die Richtung, Leute, macht halbe halbe.
Das heißt, die Mieterinnen sollen sich die Kosten mit ihren Vermietern teilen.
Genau. So haben sich die Richter wohl geäußert bei dem Prozess heute. Und um das besser zu verstehen, ist vielleicht gut zu wissen, grundsätzlich sind Schönheitsreparaturen eigentlich Aufgabe von denen, denen die Wohnung gehört, sagt Hans Hannagard, Anwalt für Mietrecht.
Das ist vom Gesetz her so vorgesehen, dass immer der Vermieter die Schönheitsreparaturen zu übernehmen hat und nur dann, wenn er das wirksam auf mich überträgt, und zwar durch den Mietvertrag, nur dann kann er von mir verlangen, dass ich am Ende Schönheitsreparaturen durchführen muss.
Das haben ja die meisten von uns wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm, weil diese Schönheitsreparaturen ja fast immer als Aufgabe von Mieterinnen und Mietern im Mietvertrag drinstehen.
Aber die sind doch nicht immer wirksam, oder?
Ja, genau. Das ging ja auch irgendwie damit ungefähr los, ne, mit diesen ganz strikten Fristen, wo im Mietvertrag steht, nach 3 oder 5 Jahren musst du dies oder das machen. Da wurde vor ein paar Jahren geurteilt, das ist unwirksam, wenn das drinsteht, musst du dich nicht dran halten. Und über die Jahre sind noch einige weitere Klauseln in Sachen Schönheitsreparaturen unwirksam geworden, sagt Rechtsanwalt Hans Hannagard.
Da hat der Bundesgerichtshof in den vergangenen Jahren wahnsinnig viele Urteile zugunsten des Mieters gefällt. Und da lohnt es sich immer, nachschauen zu lassen, ob der Mietvertrag, den ich habe, den hohen Anforderungen, die der Bundesgerichtshof gestellt hat, immer noch standhält und ob ich tatsächlich renovieren muss.
Und ein interessantes Urteil, das der Bundesgerichtshof zugunsten der Mieter gefällt hat, kam 2015. Damals hat der BGH geurteilt, dass diese Klausel für Schönheitsreparaturen nicht für dich als Mieter gilt, wenn du in eine unrenovierte Wohnung einziehst. Mhm. Außer der Vermieter zahlt dir dafür einen Ausgleich. Und die beiden Fälle, die jetzt gerade verhandelt werden, die sind quasi eine Folge aus diesem Grundsatzurteil von 2015.
Weil in deren Mietvertrag drin stand, dass sie Schönheitsreparaturen übernehmen sollen, obwohl sie in unrenovierte Wohnungen eingezogen sind?
Ja, ganz genau. Und in so einem Fall ist natürlich die Frage, müssen dann nicht vielleicht die beiden Vermieterinnen die Kosten übernehmen, weil sie ja grundsätzlich für die Instandhaltung der Wohnung zuständig sind. Das war in beiden Fällen nun auch der Grund, warum es zum Prozess gekommen ist. Die Vermieterinnen wollten nämlich nicht zahlen für Renovierungen. Und in dem einen Fall hat das Landgericht in der Vorinstanz argumentiert, es gäbe darauf keinen Anspruch, weil die Mietenden ja die unrenovierte Wohnung mit dem Mietvertrag akzeptiert hätten. Und wenn die Vermieterin jetzt renovieren würde, dann wäre die Wohnung anschließend in einem besseren Zustand als beim Einzug. Und das könne ja nicht sein.
Auch wenn sie abgenutzt wurde über die Jahre hinweg. Aber wir halten fest, keine Pflicht für die Vermieterin, da Kosten zu übernehmen oder aktiv zu werden, ja?
Ja, interessant, aber im zweiten Fall, bei dem der Mieter eben schon seit 1992 in der Wohnung wohnt, da sah es das Berliner Landgericht anders. Also der schlechte Anfangszustand sei eben wohl nicht der Zustand, der dem vertraglich Vereinbarten entspreche. Mhm. Also man muss sich da echt durch einiges an Juristendeutsch so durcharbeiten. Und jedenfalls gäbe es keine schriftliche Vereinbarung, in der der Mieter sagt, okay, ich ziehe jetzt hier in diese völlig unrenovierte Wohnung und das soll bitte auch so bleiben. Und weil es eben so eine Vereinbarung nicht gibt und weil diese Schönheitsreparaturklausel für den Mieter aber unwirksam ist, also der nicht nachkommen muss, müsse nun eben die Vermieterin quasi spiegelbildlich zum Mieter dafür sorgen, dass regelmäßig so ein bisschen was gemacht wird in der Wohnung. Wenn man sich das nochmal anguckt, also es sind zwei unterschiedliche Urteile vom Berliner Landgericht bei ähnlicher Situation gefällt worden. Insofern könnte jetzt der Bundesgerichtshof für mehr Klarheit sorgen.
Hat er doch schon, wenn er sagt, Leute, teilt euch die Kosten, oder? So ein klares Signal.
Ja, aber ich würde auch sagen, es stellt sich natürlich jetzt wieder die Frage, wer übernimmt jetzt wie viel von welchen Kosten und wann und wie oft? Ich könnte mir vorstellen, da gibt es wieder eine ganze Menge Streit, aber bevor wir jetzt darüber meckern, muss man natürlich auch erstmal abwarten, mit welcher Begründung der BGH nächste Woche dann tatsächlich sein Urteil veröffentlicht.
Müssen Vermieterinnen und Vermieter Schönheitsreparaturen bezahlen, wenn die Schönheitsreparaturklausel, ich liebe Deutschland, im Mietvertrag drin ist? Das ist die spannende Frage, mit der sich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe befasst. Informationen dazu waren das von Verena von Keitz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Lüchte, Münster, Bergisch Gladbach, in allen drei Städten haben Ermittler Kindesmissbrauch im großen Ausmaß aufgedeckt. In Bergisch Gladbach, da geht man zurzeit Hinweisen auf bis zu 30.000 Tatverdächtigen nach. Unglaubliches Ausmaß. Wie kann man denn sowas Grausames verhindern, was den Kindern da angetan wird? Vielleicht mit härteren Strafen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD war erst gegen Strafverschärfung, hat ihre Meinung aber dann geändert.
Wir müssen ein klares Signal an diese Täter senden. Ihr dürft euch, ihr könnt euch nicht sicher sein, sondern da, wo wir können, nehmen wir die Herausforderung an, den Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder zu gewinnen.
Ja, und wie diese härteren Strafen aussehen, hat sie heute in Berlin vorgestellt. Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Wie hart möchte denn Christine Lambrecht beim Thema Kindesmissbrauch durchgreifen?
Sehr hart. Das erste ist erstmal eher Symbolik. Sie will, dass nicht mehr von Missbrauch die Rede ist, sondern dass es sexualisierte Gewalt gegen Kinder oder an Kindern heißt. Das ändert noch nichts an der Strafdrohung, aber gerade was den Missbrauch betrifft, da will sie auch den Grundtatbestand ganz wesentlich verschärfen. Grundtatbestand heißt, es geht gerade nicht um Fälle wie Lüchte, Münster oder Bergisch Gladbach. Das sind jetzt schon aus verschiedenen Gründen Verbrechen. Es geht um den Sportlehrer, der Schülerin bei der Hilfestellung allzu gern an den Po fasst, aber es geht auch um deutlich schwerere Fälle. Und auf all solche Handlungen, das ist es, was Verbrechen bedeutet, soll nach Lambrechts Vorstellung als Strafdrohung mindestens ein Jahr Haft stehen. Derzeit sind es mindestens 6 Monate. Auch die Höchststrafe soll erhöht werden von 10 auf 15 Jahre. Und die Folge, wenn das als Verbrechen eingestuft ist, geht über diese Strafdrohung hinaus. Es kann nämlich auch heißen, dass Verfahren weniger leicht eingestellt werden können und dass Bewährungsstrafen zwar noch möglich sind, aber deutlich schwerer.
Geht es in diesen Vorschlägen denn vor allem um härtere Strafen oder auch um bessere Prävention oder sagen wir mal mehr Ermittlungen? Denn das, was man mitbekommt, ist ja auch, dass viele Kritikerinnen sagen, naja, härtere Strafen, ob die wirklich abschrecken, ist zweifelhaft.
So ist es. Es gibt im Übrigen noch sehr viel mehr Straftatbestände, die sie verschärfen will. Und das ist der ganz große Teil dieses Entwurfs. Das hat einen einfachen Grund, nämlich sehr vieles, was gefordert wird, was anderes als härtere Strafen betrifft, das kann Lambrecht als Bundesministerin gar nicht vorschlagen. Mehr Ermittler zum Beispiel, mehr Mitarbeiter in Jugendämtern, Schwerpunkt Staatsanwaltschaften. Das ist alles Sache der Bundesländer. Und von denen fordert Lambrecht jetzt auch mehr Richterstellen oder unabhängige Beauftragte, wie es das im Bund schon gibt. Und sie will, das wiederum ist ihr Bier auch als Bundesministerin, die Richterausbildung verbessert sehen, damit Richter besser erkennen, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat. Aber wie gesagt, das Allermeiste sind Strafrechtsverschärfungen. Das betrifft zum Beispiel auch Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie, was auch Verbrechen werden soll.
Also doch eine umfassendere Reform, als es auf den ersten Blick dann ist. Welche Reaktion gibt es auf diese Vorschläge?
Du hattest es ja eingangs schon gesagt, Lambrecht selbst hatte sich anfangs ja skeptisch gezeigt, was Strafverschärfungen betrifft. Und die Gründe, die sie selbst damals genannt hat, die nennen jetzt eben auch andere, nämlich, dass so hohe Strafen zum Teil nicht ins Gesamtgefüge des Strafgesetzbuchs passen. Das sagt zum Beispiel der Strafrechtsprofessor Kai Ambos heute. Vorher haben das auch schon andere kritisiert. Ambos kritisiert auch die leichter mögliche Untersuchungshaft. Das soll leichter möglich sein, auch ohne Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Und damit fällt die sexualisierte Gewalt an Kindern da jetzt, wenn das Gesetz wird, in eine Kategorie, wo es sonst vor allem um Tötungsdelikte geht. Und du hast es auch schon gesagt, viele Fachleute glauben auch nicht, dass höhere Strafen in dem Bereich wirklich abschreckend wirken, weil die Täter eigentlich darauf vertrauen, dass sie nicht entdeckt werden. Aber andere begrüßen diese Ankündigung höherer Strafen, zum Beispiel der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, der aber vor allem eben auch will, dass mehr Täter entdeckt werden, Stichwort Ermittlungen wieder. Und Unionspolitiker fordern mehr, auch noch weitere härtere Strafen, zum Beispiel Thorsten Frey, aber die Unionspolitiker, die sich geäußert haben, begrüßen erstmal schon mal diesen Entwurf.
Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat ein Reformpaket zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder heute vorgestellt. Das alles erstmal nur ein Statement, noch kein Gesetzentwurf, könnte aber gegen Ende des Jahres in ein Gesetz gegossen werden. Informationen und Einzelheiten dazu waren das von Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova Update.
Na klar, bringen wir euch jeden Tag auf den aktuellen Stand hier im Update. Wir sind für euch da, wir helfen euch aber auch bei Alltagstipps. Debs alias Deborah Antmann hat bei Twitter nämlich geschrieben, dass ihre Schwester bei ihr auf dem Balkon einen Schnellkochtopf vergessen hat. Das ist jetzt 3 Jahre her. Der stand da samt der Hühnersuppe, die ungerührt drin war. Ihre Frage, ist das gefährlich, einen Dampfkochtopf nach 3 Jahren zu öffnen? Soll ich ihn öffnen? Fliegt mir das Ding um die Ohren? Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat mit ihr über dieses Schnellkochtopfproblem gesprochen.
Wir haben ein bisschen versucht, das Ventil zu bewegen. Da hat sich aber nicht so wahnsinnig viel bewegt. Und ansonsten waren wir sehr vorsichtig, weil wir auch einfach ein bisschen ängstlich waren.
Im normalen Leben schreibt Deborah Antmann eine Kolumne im Missy Magazine, ist politische Bildnerin im Jüdischen Museum Berlin, Selbstauskunft auf Twitter, dicke, queer, feministische Superheldin im Rolli, Bloggerin, Aktivistin, wütende Jüdin und so weiter. Nur, gerade jetzt spielt das alles eine untergeordnete Rolle, weil bei ihr gerade ein ganz anderes Thema mächtig hochkocht. Ein Druckkochtopf von ihrer Schwester, Inhalt Hühnersuppe, Standort Balkon.
Genau, sie hatte irgendwie welche Rückenschmerzen, hatte Hühnersuppe vorbeigebracht und ich war schon so, keine Ahnung, kein Platz im Kühlschrank, keine Lust auf Hühnersuppe, nimm es bitte wieder mit. Und sie war so, nee, es ist doch kalt draußen, ich stell's auf den Balkon, dann kannst du es einfach essen. Und ich war so, wenn du es auf den Balkon stellst, bleibt es da stehen, das weiß ich jetzt schon, nimm die Hühnersuppe mit. Und sie war so, nein, nein, ich hole die morgen wieder ab.
Das war vor 3,5 Jahren und seitdem gären Fragen, wie entsorgen, wie öffnen? Sollte er überhaupt geöffnet werden?
Wir wissen einfach alle nicht, was drin ist.
Die erste naheliegende Idee war, das Ding wegzuschmeißen. Das geht aber nicht.
Dadurch, dass wir nicht wissen, was da drin passiert, hatten wir tatsächlich das Gefühl, das einfach wegzuwerfen, ohne dass wir uns informiert haben, ob das tatsächlich gefährlich ist am Ende, wäre verantwortungslos.
Nachfrage bei der Berliner Stadtreinigung. Da ist man tatsächlich froh, wenn das nicht als Gesamtkunstwerk entsorgt wird. Zitat.
Der leere Metalltopf kommt in die Wertstofftonne.
Allerdings davor auch das Eingeständnis.
Ob sich der Schnellkochtopf ohne Gefahr öffnen lässt, können wir leider nicht beurteilen.
Falls ja, solle man die Hühnersuppe in Gläser oder Kunststoffflaschen füllen und die dann verschlossen im Restmüll entsorgen. Mutig. Ein paar User auf Twitter gehen da ein bisschen mehr auf Distanz.
Irgendwo auf einem Feld das Ding zu stellen und drauf zu schießen. Ich weiß noch nicht, warum das die ungefährlichste Lösung sein soll. Aber diese Vorschläge kamen mehrfach.
Vielleicht ein Stück Zeitgeist. Seit Monaten bestimmt ja ein Virus unser Denken und Handeln. Da traut man vielleicht den Mikroben, die sich seit 3,5 Jahren über eine Hühnersuppe hermachen, eine Menge zu. Und das möglicherweise nicht zu Unrecht.
Vorsichtsmaßnahmen auf jeden Fall sinnvoll.
Armin Vallée, Lebensmittelchemiker.
Eine Schutzbrille wie im Labor, Handschuhe, das wären die mindeste Anforderungen, die man da stellen könnte.
Solche warnenden Stimmen gibt's auch auf Twitter.
Vergessen, wie diese Bakterien heißen, aber sich irgendwas ganz Gefährliches gebildet hat.
Die gefährliche Bakterienhypothese. Die hält auch Lebensmittelchemiker Vallée für möglich.
Ein gefährlicher Keim dieser Art ist der Clostridium botulinum, der dann anaerob auch wachsen kann. Das ist auch der, warum man natürlich keine gebeulten Konservendosen zum Beispiel essen sollte, weil da letztendlich so ein Keim wachsen kann unter anaeroben Bedingungen und dann Stoffwechsel betreibt und dann durch die Gase, die dann entstehen, die Dose zum Beulen bringen. Der ist nicht ungefährlich.
Nicht ungefährlich bis tödlich. Aber ob er da wirklich drin ist? Solange der Topf jedenfalls nicht geöffnet wird, bleibt es beim Gedankenexperiment. Hashtag Schrödingers Hühnersuppe.
Schrödingers Hühnersuppe ist einfach entstanden, weil meine Partnerin und ich genau das hatten, dass wir angefangen haben zu überlegen, was könnte da drin sein und lebt es oder lebt es nicht. Und das ist ja so ein bisschen das, was bei Schrödingers Katze das Ding ist, solange man den Karton nicht öffnet, lebt die Katze und lebt die Katze nicht.
Wenn ich nicht reinschaue, bleibt der Hühnersuppenzustand unbestimmt.
Dann gab es zum Beispiel Kommentare, dass Leute gesagt haben, okay, du hast Corona 2.0 in diesem Topf. Und die nächste Person hat kommentiert, oh mein Gott, da ist bestimmt die Heilung von Corona drin. Und genau diese Paradoxität ist genau das Problem mit diesem Topf.
Und genau dieses Paradox verhindert vielleicht, dass wir jemals die Lösung erfahren.
Ich glaube, die Hoffnung ist so ein bisschen, solange ich den Topf nicht öffne, könnte es auch nicht eklig sein. Solange ich den Topf nicht öffne, ist die Suppe vielleicht auch noch genießbar.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Hongkong gilt seit gestern das neue chinesische Sicherheitsgesetz. Vieles, was bis jetzt durch das Recht auf freie Meinungsäußerung erlaubt war, ist damit verboten. Und international gibt es viel Kritik an dem Gesetz. Auch in Hongkong selbst sind heute tausende Menschen dagegen auf die Straße gegangen. Sprechen wir drüber mit Anne Zuber aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie ist aktuell die Lage in Hongkong?
Ja, heute ist Jahrestag. Heute vor 23 Jahren hat die damalige Kolonialmacht Großbritannien Hongkong an China zurückgegeben. Seitdem gibt es viel Kritik, viele Proteste dagegen, dass Hongkong nach Ansicht vieler nicht unabhängig genug von China ist. Und traditionell ist eben dieser Jahrestag ein Tag, an dem in Hongkong viele Menschen auf die Straße gehen für mehr Unabhängigkeit. Allerdings waren zum ersten Mal an diesem Jahrestag Demos verboten. Begründung waren das Coronavirus und Sicherheitsbedenken. Es gab aber trotzdem Demos. Es waren aber deutlich weniger Menschen auf der Straße als bei früheren Protesten, aus Angst vor Verfolgung wegen dieses neuen Sicherheitsgesetzes. Das war offenbar auch berechtigt. Die Polizei hat Tränengas eingesetzt, Wasserwerfer und Pfefferspray gegen die Protestierenden und rund 300 von ihnen festgenommen, auch auf Grundlage des neuen Gesetzes.
Mit welcher Begründung denn?
Es gab diverse Begründungen. Ein Mann kam in Gewahrsam, weil er eine Flagge für die Unabhängigkeit Hongkongs getragen hatte. Eine Frau ist festgenommen worden, weil sie ein Transparent mit der britischen Flagge hochgehalten hat. Andere Vorwürfe waren zum Beispiel Waffenbesitz oder auch Verstoß gegen das Versammlungsverbot.
Jetzt war gestern lange unklar, was dieses Gesetz eigentlich bedeutet, weil man auch nicht wusste, was steht drin. Was umfasst denn das neue Sicherheitsgesetz alles?
Es ist jetzt schärfer ausgefallen als erwartet. Es ist, wie du gesagt hast, erst jetzt im Nachhinein klar geworden, was drinsteht, weil es erst heute Nacht veröffentlicht worden ist. Kritikerinnen und Kritiker sagen, dass es faktisch die Autonomie beendet, die China Hongkong 1997 zugesichert hat, also als die Region von Großbritannien übergeben wurde, nach dem Grundsatz eigentlich ein Land, zwei Systeme. Im Gesetzestext steht, dass das Gesetz sich gegen Abspaltung richtet, gegen Untergrabung der nationalen Einigung und gegen Terrorismus und gegen alles, was ein unabhängiges Hongkong zum Ziel hat.
Welche Strafen drohen den Menschen jetzt?
Wer gegen das Gesetz verstößt, muss mindestens mit 10 Jahren Haft rechnen, könnte aber auch lebenslang im Gefängnis landen. Die chinesischen Behörden haben mit dem Gesetz viele Vollmachten in Hongkong. Sie dürfen eigenmächtig ermitteln, dürfen die Kommunikation von Verdächtigen abfangen. Und das oberste Gericht in China kann Fälle aus Hongkong auch übernehmen, wenn es zum Beispiel um ausländische Einmischung geht. Kritikerinnen und Kritiker sagen, dass so Verdächtige der nicht unabhängigen Justiz in China ausgeliefert werden. Und der Hongkonger Aktivist Joshua Wong meint, das Gesetz markiert das Ende von Hongkong, wie die Welt es kannte.
Wie sind die internationalen Reaktionen darauf?
Es gibt sehr viel Kritik, aber es gibt keine einheitliche Linie. Also die USA haben schon angefangen, Sanktionen zu erlassen, zum Beispiel ihre Sonderregeln für Hongkong auszusetzen und auch Einreisebeschränkungen für chinesische Funktionäre zu verkünden. Die EU ist da zurückhaltender, da ist noch nicht die Rede von Sanktionen. Bundesaußenminister Heiko Maas hat das Gesetz im ZDF außerordentlich besorgniserregend genannt und er hat gefordert, dass die EU sich überlegt, wie sie sich jetzt gegenüber China verhalten soll. Allerdings ist es so, als China das Gesetz vor ein paar Wochen angekündigt hatte, da hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gesagt, Sanktionen seien nicht der richtige Weg.
Und Großbritannien als ehemalige Kolonialmacht?
Ja, von da heißt es, dass China die gemeinsamen Vereinbarungen von 1997 gebrochen habe. Großbritannien lockert jetzt die Einwanderungsgesetze für Menschen aus Hongkong. Also wer Anspruch hat auf einen Pass für Überseegebiete, das sind theoretisch 3 Millionen Menschen in Hongkong, alle, die vor der Übergabe an China 1997 geboren wurden, der soll nicht nur wie bisher 6 Monate in Großbritannien leben können, sondern mehrere Jahre und später dann auch einen britischen Pass beantragen können. China selbst hat alle Kritik zurückgewiesen und sie auch als Einmischung in innere Angelegenheiten bezeichnet.
In Hongkong gilt seit gestern das chinesische Sicherheitsgesetz. Tausende Menschen sind dagegen auf die Straße gegangen. Die Polizei hat Hunderte festgenommen. Informationen und Einzelheiten dazu von Anne Zuber aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das sind heftige Vorwürfe. Recherchen der New York Times deuten darauf hin, dass russische Spione Geld an die Taliban gezahlt haben, damit die wiederum amerikanische und britische Soldaten in Afghanistan töten. Donald Trump, US-Präsident, sagt erstens, das stimmt so nicht und zweitens hat mir keiner davon was gesagt und mich nicht informiert. Aber angeblich gibt es Hinweise aus Geheimdienstkreisen, dass der US-Präsident schon im Februar informiert wurde und nichts gemacht hat. Jan Bösche ist unser Korrespondent in Washington. Jan, was sagst du? Wusste Trump Bescheid und hat nichts gemacht oder wusste er wirklich nichts?
Ja, das ist die entscheidende Frage, die am Ende natürlich auch entscheiden muss, wie er dafür politisch zur Verantwortung gezogen wird. Und wir hören aus dem Weißen Haus verschiedene Stimmen. Also einmal gibt es die Erklärung von Trumps Mitarbeitern, die sagen, die Geheimdienstberichte seien nie so substanziell gewesen, dass es richtig gewesen wäre, sie dem Präsidenten vorzulegen. Robert O'Brien, der nationale Geheimdienstberater, sagt, dass die CIA habe entschieden, den Präsidenten selber nicht zu briefen. Aber es wird nichts darüber gesagt, ob das nicht vielleicht doch schon mal in irgendwelchen Unterlagen drin stand, die der Präsident bekommen hat. Und jetzt hat der Präsident heute nochmal eine ganz andere Erklärung gebracht. Er hat nämlich gesagt, das Ganze sei ausgedacht worden von den Fake Media, also von den etablierten Medien, um ihm und seiner Partei zu schaden. Und diese ganzen Geheimdienstquellen, die da angeblich im Raum stünden, die seien ja möglicherweise alle sogar erfunden.
Trump selbst stellt sich ja immer mal gerne als US-Oberbefehlshaber dar, der seine Soldaten um jeden Preis beschützen will. Wenn das jetzt hier so stimmen sollte, dann gab es Bedrohungen gegen Soldaten und er ist untätig geblieben. Wie sehr kann ihm das schaden?
Das kann ihm schaden im Wahlkampf, weil die Truppen zu unterstützen und die Truppen zu schützen, das ist eine Kernaufgabe der amerikanischen Politik. Und da, egal ob jetzt Demokraten oder Republikaner, damit macht man Wahlkampf. Und als Oberbefehlshaber steht der Präsident da auch in der Pflicht und wird von den Wählern da auch gesehen. Also wenn es jetzt wirklich sich darstellt und wenn es wirklich bewiesen werden kann, dass Trump davon wusste, aber aus verschiedenen Gründen nicht reagiert hat, dann könnte das schon durchaus ein Hammer für ihn sein, dann auch im Wahlkampf. Wir dürfen nicht vergessen, es heißt, dass er angeblich ein Papier gesehen haben könnte im Februar. Im Februar, das war genau der Moment, als die Trump-Regierung ein Abkommen mit den Taliban geschlossen hat, um dort für Ruhe zu sorgen, um den Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan zu beschleunigen. Also hat Donald Trump jetzt hier, um dieses Ziel, dieses politische Ziel zu erreichen, möglicherweise die Sicherheit gerade dieser Truppen aufs Spiel gesetzt? Das ist eine entscheidende Frage. Es gibt dafür noch keine konkreten handfesten Belege. Falls es die geben sollte, wäre das politisch ein echtes Problem für ihn.
Es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass Trump vorgeworfen wird, zu lasch mit Russland umzugehen. Die Hinweise, dass Russland möglicherweise ja sich in den US-Wahlkampf eingemischt haben, hat er auch abgewiesen. Warum agiert der Präsident denn gegenüber Russland so besonders?
Das ist die 1-Million-Dollar-Frage. auf die alle eine Antwort suchen und es noch keine richtige Antwort gegeben hat, außer die Indizien, dass Donald Trump besonders Präsident Putin gegenüber sehr nachgiebig ist, zum Beispiel öffentlich gesagt hat beim Gipfel in Helsinki, meine Geheimdienste behaupten zwar, Russland habe sich in die Wahl eingemischt, aber Präsident Putin hat mir glaubhaft versichert, dass das nicht der Fall sei. Also es gibt da so eine Faszination zwischen Trump und Putin, die noch nicht so richtig erklärt ist. Sicherlich, man könnte sagen, ganz nüchtern, das außenpolitische Ziel, dass eine Verständigung mit Russland immer besser ist als eine direkte Konfrontation, das mag stimmen, aber trotzdem gibt es so viele Momente, wo man sagt, warum nutzt Donald Trump jetzt nicht die Chance, um dagegen gegen Russland stärker vorzugehen, was seine Regierung ja auf der anderen Seite in vielen Stellen macht. Also wenn es um Sanktionen geht, wenn es um die Nord Stream Gas Pipeline geht, da setzt die Trump-Regierung Europa, aber auch Russland heftig unter Druck. Da gibt es also so zwei verschiedene Russland-Bilder in der Regierung. Warum das so ist und was da mit Donald Trump besonders los ist, ob Putin irgendwas in der Hand hat, um ihn unter Druck zu setzen oder so, das ist eine gute Frage. Da warten wir noch auf die entscheidenden Antworten.
So, die Millionen haben wir jetzt nicht gemacht, aber dafür schon ganz schön viel geklärt. Jan Bösche, unser Korrespondent in Washington, mit russischem Geld sollen nach US-Medien Taliban-Angriffe auf amerikanische und britische Soldaten in Afghanistan gefördert worden sein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.